Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht es um das Thema Change-Prozesse in Einkaufsabteilungen, aber auch um das Thema Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Verhandlungsformen. Und meinen heutigen Interviewgast, den solltest du als fleißiger Podcast-Hörer schon kennen, denn er war in Folge 153 mein Gast und da haben wir über verschiedene Dinge gesprochen und über das Thema Einkauf in der Industrie, Einkauf im Handel, wo gibt's da die Unterschiede? Und heute sprechen wir, wie gesagt, über Change-Prozesse und Vor- und Nachteile von verschiedenen Verhandlungsformen. Ich freue mich, dass er heute wieder mein Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Sven Bogatzki.
Ja, hallo Thomas. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Sven, jetzt habe ich vielleicht nur einen ganz kurzen Abriss, also für die fleißigen Zuhörer, die wissen, wer du bist, aber für die Neuankömmlinge sozusagen, magst du ganz kurz mal was erzählen, was du machst und wie lange du das schon machst, damit die Zuhörer einmal oder die neuen Zuhörer einmal kurz wissen, wer bist du?
Ich bin jetzt, mein Name ist Sven Bogatzki. Ich bin seit über 25 Jahren im Einkauf tätig, auf allen Positionen und so gestartet als Assistent der Einkaufsleitung, dann irgendwann Einkäufer geworden, dann Einkaufsleiter, dann aufgestiegen zum Prokuristen und die letzten 6 Jahre dann in der Geschäftsführung bei einem E-Commerce-Unternehmen, vorher in einem stationären Einzelhandelsunternehmen und davor war ich viele Jahre in China unterwegs, habe also auch da mehrere Monate, ich weiß gar nicht, vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Jahr verbracht, alles zusammengenommen. Das heißt, Einkauf ist mein Steckenpferd, ich mache das mein Leben lang. Und habe vor kurzem, also Mitte des Jahres im Mai, habe ich die ProTrain Consulting gegründet und wir beschäftigen uns genau damit, mit Einkaufsoptimierung, mit Verhandlungstrainings. Wir trainieren auch Vertriebsteams, aber dann auch wieder aus Sicht eines Einkäufers, um einfach mal die andere Seite kennenzulernen.
Das ist unser Steckenpferd.
Perfekt. Also du weißt, wovon du sprichst, mit so vielen Jahren Erfahrung und verschiedenen Ländern auch da. Darf der Zuhörer sich auf eine spannende Folge freuen. Und ich freue mich vor allem, letztes Mal haben wir ein bisschen technische Probleme gehabt, so mit dem Mikro, das war jetzt so, da habe ich echt kurz überlegt, Mensch, geben wir die Folge raus, weil hat es dann noch ein bisschen geknackt, aber wir haben sie dann trotzdem veröffentlicht. Heute ist der Ton deutlich besser, da freue ich mich besonders drüber.
Ja, ich mich auch.
Gut, wir starten mal rein in das Thema Change-Prozesse. Vielleicht so aus der Praxis, ich finde das ja auch immer gut, so was sind so die klassischen, bevor wir jetzt so richtig in den Prozess nochmal reingehen, was sind so die heutigen Change-Prozesse in Einkaufsabteilungen, womit beschäftigen die sich jetzt, was sind die Veränderungsprozesse da, mit welchen Themen setzen die sich auseinander? Das finde ich ja grundsätzlich auch mal interessant, um mal zu hören, mit was beschäftigen sich andere Unternehmen, womit beschäftige ich mich und um da auch vielleicht mal was von zu lernen.
Also Change-Prozesse gibt es ja, glaube ich, in jedem Unternehmen und in allen Abteilungen, nicht nur in der Einkaufsabteilung. Und wenn es die da nicht gibt in irgendeinem Unternehmen, hast du auch irgendwann ein Problem. Von daher, so oder so steuert man da immer drauf zu, entweder aus der Position der Stärke heraus oder aus einer Position, dass es jetzt unbedingt sein muss, ansonsten fährt die Karre vor die Wand. So, und im Einkauf hast du eben klassische Themen, dass Prozesse neu strukturiert werden, dass Dinge einfacher gemacht werden können, dass Dinge aber auch genauer gemacht werden können. Also fangen wir an mit Bestandsführung. Das ist so ein Thema, da gehen gerade alle rein und alle ran. Das kannst du richtig gut über KI inzwischen angehen. Das heißt, das, was vorher gemacht wurde, dass sich der Einkäufer hingesetzt hat und hat seine A-Artikel, also ne, das ist meistens das Pareto-Prinzip, 80-20. Aber nehmen wir mal an, der ist irgendwie für 3000 Artikel zuständig und die Top 100, die wichtigsten, vielleicht die pflegt er dann ganz besonders und hat einen Dreisatz und eine Excel-Tabelle und schaut sich an, was wurde in der Vergangenheit verkauft, was verkaufe ich in der Zukunft, ist da Saisonalität drin, was machen die Wettbewerber, haben die Bestand oder haben die keinen Bestand, wie sind die preislich unterwegs. Diese ganzen Punkte versucht er damit aufzunehmen für seine Top-Artikel. Und das klappt mal gut und mal nicht so gut. Aber das schafft man nie für alle Artikel, die man hat. Das ist unmöglich. Dafür fehlt einem einfach die Zeit. So, und solche Themen lassen sich heutzutage wunderbar über KI steuern. Und das sind Projekte, die gehen da natürlich richtig in die Tiefe. Da hat man da alteingesessene Einkäufer und Einkäuferinnen, die das ihr Leben lang machen genauso. Und plötzlich kriegt man das relativ schnell hin, dass eine KI das viel besser kann und für viel mehr Artikel kann, Das heißt ja nicht, dass der Einkäufer dann überflüssig ist. Ne? Also man kann da ganz einfach neue Aufgaben finden und mit den Daten, die rauskommen aus dieser KI, die sind ja auch nicht einfach so zu gebrauchen, aber man muss die Leute dahin kriegen, dass die dann damit arbeiten. Das ist so ein Change-Prozess, der findet gerade in jedem Unternehmen statt, zumindest in der Einzelhandelslandschaft. Das verändert sich massiv. Und das sind auch massive Veränderungen, was so den Arbeitsalltag angeht. Ja, das nächste sind also Disponenten mit Terminvergabe. Wann kann der LKW kommen? Was baue ich als erstes? Auch das ist alles inzwischen KI gestützt. Und das sind alles Prozesse, die müssen eingeführt werden. Die können grandios scheitern, wenn sich das ganze Unternehmen dagegen stellt, weil im Grunde steht und fällt mit den Daten. Die Daten, die zur Verfügung gestellt werden, wie gut sind die? Oder das kann richtig gut werden. Und am Ende haben da alle Bock drauf. Also Change ist am Anfang meistens schwierig. Das ruckelt immer am Anfang, aber irgendwann kriegt man die Leute mit. Und dann haben die da auch Lust drauf oder eben nicht. So, und das ist der Unterschied, wie man einen Change-Prozess aufziehen kann, ob man den richtig gut aufziehen kann, indem man eben die Leute mitnimmt oder indem man es wirklich komplett vor die Wand fahren lässt.
Definitiv spannendes Thema. Also zum Thema KI, da habe ich nachher nochmal eine Frage zu. Zum Thema Software, vielleicht hast du da auch Erfahrung, aber nehmen wir doch vielleicht mal dieses Beispiel, dass wir genau die Bestandsführung mit KI lösen wollen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es auch Unternehmen gibt, die jetzt einfach sagen, ach, wir machen das jetzt einfach mal und fahren einfach drauf los. Da gibt es vielleicht, also ohne sich einen Plan zu machen überhaupt, wie sie das umsetzen wollen in irgendeiner Form. Also nehmen vielleicht auch nicht alle mit, sondern fahren einfach drauf los. Siehst du das auch in den Unternehmen oder siehst du immer, nee, da wird ein vernünftiger Plan gemacht, nur die Inhalte vom Plan sind nicht so dolle oder wird immer ein sauberer Plan gemacht, aber vielleicht manchmal der falsche?
Da gibt es tatsächlich alle Varianten. Also ich kenne Unternehmen, die so ein bisschen hands-up, die so ein bisschen startup-mäßig unterwegs sind und das ihr Leben lang gewohnt sind, dann einfach mal zu machen. Und da kannst du dich einfach auch komplett verrennen. Und es gibt die planen sich einen Wolf ein ganzes Jahr lang und am Ende kommt nichts Richtiges. Warum? Vielleicht da nochmal, es ist gar nicht an sich die KI. Das ist gar nicht mehr das Problem. Das können inzwischen ganz viele verschiedene Anbieter leisten. Da kannst du auf OpenAI zugreifen, da kannst du auf verschiedenste Systeme zugreifen. Und die können das alle. Das Wichtige ist tatsächlich, die richtigen Daten zu nehmen und da die Daten auch so zu interpretieren, dass nachher was Vernünftiges bei rumkommt. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass schon ein Vorlauf von so einem Projekt total Sinn macht, damit die Firma, die das nachher umsetzt, dieses KI-Projekt und der Einkauf, damit die vom Gleichen sprechen. Ja, ansonsten kannst du wunderbar ein Jahr Arbeitszeit von ganz vielen Consultants und vom Einkauf versenken und am Ende kommt nicht das Richtige warum. Auch wenn die KI und die Maschine dahinter super ist, aber wenn die Daten falsch interpretiert werden und nicht richtig zusammengepackt werden, dann bringt das alles nichts. Und das kriegst du nur hin, indem die Leute dann wirklich in den Abteilungen mitarbeiten und auch zwischendurch Dinge erklären. Ja, also da sind ja, auf einmal spielen ja solche Geschichten mit einer Rolle mit, Mensch, der Kunde hat das eine Teil gekauft aus dieser einen Warengruppe und hat noch ein anderes Teil gekauft aus einer anderen Warengruppe. Man kennt das von Amazon, da wird dann vorgeschlagen, was dich auch interessieren könnte. Und wenn du genug Daten hast, dann kommen da auf einmal Sachen raus, die sind ein bisschen Magic und die bringen dich auch wirklich voran auf einmal. Aber manchmal läufst du auch in eine falsche Richtung. Also du musst immer einen haben, der das Ganze noch richtig interpretiert und dafür brauchst du eben die Leute und dafür brauchst du auch erstmal eine vernünftige Planung. Also es gibt zu viel und zu wenig, wie immer. Aber ja, einfach so da reinrennen, also sich irgendein Tool suchen und mal schauen, was passiert, ist sicherlich der falsche Weg.
Wir haben das selber gerade auch, weil wir gerade zum Thema Lagermanagement und da Bestandsführung auch überhaupt, also das ist extrem wichtig, was du gerade gesagt hast, diese Datenqualität, ne? Also dass wirklich die Datengrundlage sauber ist und dass man sich, das ist, also was wir festgestellt haben, das System funktioniert einwandfrei. Aber hin und wieder drückt ein Mensch auch noch einen Knopf. Und wenn er den falschen drückt, dann kann ich meinen Bestand auch sonst wohin hauen. Und da wirklich reinzugehen und sagen, nee, warte mal, das muss doch da sein. Und wo, also diese Fehler auszumerzen. Also, und da bin ich bei dir, wenn die Qualität nicht gut ist, dann kommt auch eine schlechte KI raus. Was soll dann aber rauskommen, ne?
Ja, genau. Und dafür ist es eben wichtig, dann die Leute auch im Vorfeld mitzunehmen. Das heißt, wer muss das ganze Ding erfüttern? Und wenn die alle da keinen Bock drauf haben, ja, oder keine Zeit haben und das so ein bisschen nebenher laufen lassen, dann wird's halt schwierig. Das Tolle inzwischen ist ja, dass du, also das war früher, du konntest ja immer schon viel mit Daten machen. Aber früher musste dann jedes Feld wirklich zu 100% richtig gepflegt sein, damit dieses Feld dann auch genau genommen wird und nachher so eine große Excel-Matrix eingeführt wurde, ne, und dann irgendwann klappte das schon. Das ist ja inzwischen viel einfacher. Also du kannst inzwischen über die KI kannst du wirklich dir im schlimmsten Fall die PDF-Blätter der Lieferanten nehmen und nach so einem gewissen Lernprozess schafft die das dann schon, die relevanten Daten auch aus einem unstrukturierten PDF-Dokument rauszuziehen. Ja, also das ist schon deutlich einfacher, als es früher war, aber nichtsdestotrotz hast du immer eine Lernkurve und brauchst du immer noch die Leute, die das Ganze dann überarbeiten und immer auch wieder sagen, ja, das ist jetzt ein Ergebnis, das ist plausibel, da kann man weitermachen. Dann hast du irgendwann eine Treffergenauigkeit von 70%, da hast du irgendwann eine Treffergenauigkeit von 75% und dann geht es in kleineren Schritten voran. Aber du brauchst die Leute und du musst eben diese Lernkurve haben.
Ich habe bei dir auf der Website gesehen, du hast das so schön beschrieben, durch welche Phasen die Mitarbeiter im Change-Prozess gehen. Bevor wir gleich nochmal so in die Struktur gehen, aber durch welche Phasen die gehen. Das fand ich auch sehr spannend. Ich glaube, waren das sieben Phasen, durch die das Personal oder die Mitarbeiter gehen im Change-Prozess. Ja. Aber magst du dazu mal was sagen? Ich fand das ganz spannend.
Ja, du hast also in so einem Change-Prozess ist es ja immer so, dass normalerweise kommt es ja von außen, die Notwendigkeit. Ja, das sagt ja keiner, Mensch, heute stellen wir mal hier alles auf den Kopf, weil wir haben gerade da Spaß dran, sondern oft kommt sowas von außen, entweder gerade, weil es schon lange her ist und weil das irgendwie im Unternehmenszyklus so geregelt ist, dass man sich Dinge immer wieder anguckt, oft kommt es auch aus der Krise heraus. Ne, das heißt, man merkt, Mensch, ich kann preislich nicht mehr mithalten, meine Ausverkaufsquote ist viel zu hoch, ich habe viel zu viel Bestand von Artikeln, die möchte ich gar nicht haben, ich habe schon wieder nicht mitbekommen, dass der Artikel out ist. So, und das sind Belastungen und Schmerz, die führen oft zu Change-Prozessen. So soll das eigentlich nicht sein, ne? Eigentlich ist es besser andersrum, aber wenn wir ehrlich sind, ist das oft so. So, und wenn du dann in so einen Prozess reingehst, dann durchlaufen die meisten Mitarbeiter verschiedene Phasen. Dann ist erstmal, also Veränderung möchte ja in Wirklichkeit keiner erstmal. Ne, das oft ist das so ein Ding, alle sollen sich ändern und die sollen mal machen. Aber ich mache ja einen ganz geilen Job. Ja, also wenn die anderen mal ihren Job machen würden, dann wäre das bei mir auch effektiv und also lasst mich in Ruhe. Das hat jeder. Ne? Und ich glaube, jeder hat das für sich selbst auch schon mal miterlebt. Das ist also nichts Unnormales und auch nichts Verwerfliches. Und wenn dann dieser Change-Prozess kommt und dieser Change-Prozess aufgesetzt wird, dann wird ja irgendwann jedem klar, okay, es sind nicht nur die anderen, die sich ändern, die meinen auch mich damit. Also auch ich muss jetzt daran. Und das löst bei vielen dann so eine Art Schock aus, so nach dem Motto, boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ach du Schande, wo geht's jetzt hin? Ne, da kommen Sorgen wie Zukunftssorgen, braucht man mich zukünftig überhaupt noch? Kann ich das Ganze, was da jetzt auf mich zukommt, überhaupt? Habe ich noch meine Position, die ich dann bisher hatte, als wichtiger Teil des Unternehmens, habe ich die noch? Die Sachen, die ich aufgebaut habe, vielleicht habe ich sogar Prozesse entwickelt, die jetzt über Jahre gut funktioniert haben, die werden jetzt auf einmal in Frage gestellt. Ne, kommt auch so ein Gefühl, Mensch, da ist totale Undankbarkeit auf der anderen Seite und die da oben. Das sind alles ganz normale Reaktionen, die in so einem Moment aufkommen. So, und damit muss man umgehen. Das zu ignorieren, das ist so ziemlich das Schlechteste, was man tun kann. Jetzt ist es in einem kleinen Unternehmen dann vielleicht möglich, mit jedem zu sprechen. Man sollte das auch versuchen, aber das kann man natürlich bei größeren Unternehmen irgendwann auch nicht mehr leisten, mit jedem einzelnen Mitarbeiter zu sprechen. Aber man sollte sich immer die Mühe machen, zum einen die wichtigen Stakeholder abzuholen, das heißt die wirklich in diesem Projekt was leisten müssen und die sich auch sperren können, wenn sie wollen. Das ist entscheidend. Und zu identifizieren, welche Personen sind denn in dem Unternehmen wirklich wichtig, damit die dann wieder meistens sind das Abteilungsleiter, Teamleiter, damit die dann wieder ihre Leute abholen können. Also diese Notwendigkeit dieses Projekts zu erklären, ist immens wichtig, um aus dieser Schockphase rauszukommen. Und direkt danach kommt nämlich vor allen Dingen oft so eine Ablehnungsphase. Ganz ehrlich, da hatte ich jetzt keinen Bock drauf und ich habe das jetzt jahrelang gut gemacht und jetzt kommt da irgendwie so ein Consultant um die Ecke, der meint, er könnte alles besser und dabei mache ich das hier schon 20 Jahre und der hat gerade seinen Uni-Abschluss. So, das ist das Nächste, ne? Diese
Blockadehaltung.
Aber lass uns doch nochmal ganz kurz in dieses erste Thema reingehen. Wenn ich das weiß, wenn ich mir bewusst bin, oder eigentlich wissen wir das, oder viele Führungskräfte wissen das ja auch, dass Veränderung immer irgendwie komisch ist. Wenn ich meine Uhr nicht mehr links trage, sondern auf der rechten Seite, dann fühlt sich das komisch an für den Moment. Das dauert ein bisschen. Aber grundsätzlich hat jeder intrinsisch erstmal wahrscheinlich so ein bisschen eine Ablehnung, der eine mehr, der andere weniger, und auch diese Notwendigkeit erklären, dann, also pragmatisch in unserem, so wie du schon gesagt hast, in kleinem Unternehmen, da würde ich die Abteilung zusammenholen, da würde ich genau diese Ängste nehmen, auch jeder wird weiterhin gebraucht, wir brauchen das aber um, ne, fortschrittlich und so weiter, und alle diese Ängste, die im Kopf sind, zu entkräften, ne, da bin ich wieder auf der Verkaufsseite dann, Einwandvorwegnahme gleich zu platzieren, damit ich dort dann am Ende des Tages auch alle Mitarbeiter abholen, sie bei mir sind. Jetzt hast du auch gesagt, die großen Unternehmen, wenn das jetzt, ich weiß nicht, wie hunderte Mitarbeiter sind, dann kriegt man natürlich jetzt nur die wichtigsten Mitarbeiter. Aber auch da ist ja so in meinem Kopf, ich würde jetzt sagen, okay, also klar, die wichtigsten abholen, dass sie das auch, dass sie bei mir sind, auch die größten Kritiker. Aber da, ich stelle mir das nur so pragmatisch vor, ich würde da jetzt so ein Video machen, wo ich das alles erläutere und den allen zur Verfügung stellen, jedem Mitarbeiter. Weil das, was, ich sag mal, angenommen, wir beide sind die Entscheider, ich erzähle es dir jetzt und du erzählst es deinen Mitarbeitern, dann erzählst du den Mitarbeitern ja was anderes, als ich dir erzählt habe. Das ist ja schon mal das stille Postprinzip. Und wird das auch so gemacht oder ist das ein gangbarer Weg oder sagt man, nee, das wird dann an die Führungskräfte übergeben und die sollen das dann übermitteln?
Also in der Regel wird, es kommt darauf an, wie groß das Projekt ist, ne? Und wie einschneidend vor allen Dingen das Projekt ist. Also was ja eine Veränderung, aber wenn es ein wirkliches Change-Projekt ist, mit wirklichen Einschnitten, dann wird in der, und man hat jemanden dabei, der sowas auch schon mal gemacht hat, der ein bisschen Ahnung von Change-Prozessen hat. Da wird das genauso gemacht, wie du das gerade sagst. Dann werden die Leute abgeholt, oft nicht mit einem Video, sondern einfach mit einer Videokonferenz, dass mal angekündigt wird, warum das jetzt gerade wirklich notwendig ist. Da meine Empfehlung, ehrlich sein, ne, wenn jetzt da Einsparungen gemacht werden müssen, und das Projekt hat zur Folge, dass nachher 20% weniger in diesem Unternehmen arbeiten werden, macht das aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn zu sagen, also dieses Thema auszublenden, weil das ja alle, ne? Also da wirklich ehrlich vorangehen und dann aber trotzdem nochmal mit den Stakeholdern sprechen und die einzelnen Führungskräfte abholen, und da sind Kritiker genauso wichtig wie Befürworter. Also große Empfehlung von mir ist, sich die wirklich persönlich, ein persönliches Gespräch zu führen, unter vier Augen, die abzuholen und ein Stück weit, du kennst bestimmt das Eisbergprinzip, ne? Oder über der Wasserlinie, und da hast du ganz oft auch dann, es kommt drauf an, wie die Hierarchie in den Unternehmen gelebt wird, aber oft nicken erstmal alle, weil man will ja nicht der sein, der irgendwie sagt, boah, das finde ich total scheiße, dass das jetzt hier losgeht. Aber wenn du da ein bisschen mehr nachfragst, dann merkst du schon irgendwann, okay, was ist denn unter der Wasseroberfläche? Wo ist denn die Angst? Ist es denn der Jobverlust oder sind es auch andere Sachen? Wie ist es ein Statusverlust? Ne, ist es, dass ich nicht mehr in dieser Hierarchie drin bin? Und das dann aufnehmen und dann nochmal auch da die Empfehlung, dann ehrlich sein. Ne, also wenn es möglich ist, dass durch dieses Change-Projekt, dass da dann eine Statusänderung stattfindet, dann würde ich das so sagen.
Ja,
das macht immer absolut mehr Sinn,
als wenn das irgendwie nachher über drei, es kommt sowieso raus. Also ich habe das jetzt schon so oft begleitet, das kommt sowieso raus. Und wenn es am Ende ist, sind noch mal alle mehr frustriert. Also ich würde da immer mit offenen Karten spielen und würde das Ganze auch klar kommunizieren.
Absolut, ich glaube, das ist auch so ein Grundsatz, also den pflegen wir bei uns auch, ich sage immer ehrlich, egal ob es mit Lieferanten, mit Kunden, mit Mitarbeitern, ehrlich sein, Karten auf dem Tisch, das bringt tausendmal mehr, ist authentischer und wir wissen, wovon wir reden, da brauchen wir nicht irgendwie links oder rechts. Das, was du gesagt hast, auch so in, dass im Team dann, dass vielleicht nicht jeder was sagt, das sind auch immer so Sachen, wo ich dann, also meine Frau im HR-Bereich, die wird jetzt sagen, das Einzelgespräch ist natürlich wichtig danach nochmal. Und ich sage immer, Mensch, aber ich sage, wir sind doch ein Team hier, ein kleines Team oder egal, wie groß jetzt die Teams sind. Aber da sollten wir doch alle in der Lage sein, auch offen zu sagen, ey, finde ich jetzt gerade nicht so gut, weil so. So, und dabei ist es, dass der Mensch, nicht alle gehen dann raus und sagen es offen raus, weil sie sagen, nee, vielleicht kommt das dann komisch an. Die behalten das eher für sich oder bei dem einen oder anderen kommt dann über Nacht nochmal die Überlegung, Mensch, was ist denn eigentlich mit mir? Und die behalten es dann für sich und da ist dann das Einzelgespräch auch noch gut, ja. Definitiv. Ja,
also du wirst nicht alle abholen können, auch in diese Einzelgespräche. Du wirst auch nicht die Zeit haben, mit jedem Mitarbeiter ein Einzelgespräch zu führen. Aber mit den Wichtigen solltest du das machen, mit den Stakeholdern, dass du die abholst. Und dann nochmal Offenheit und Ehrlichkeit, aber man kann das natürlich auch ein Stück weit, man kann Botschaften in verschiedenen Arten und Weisen rüberbringen. Und da auch immer meine Empfehlung, immer das Ziel im Auge zu behalten und wirklich in den Vordergrund zu stellen. Gut, wenn die Botschaft ist, du wirst entlassen, dann kannst du das nicht positiv formulieren. Nee. Da nützt alles Framing nichts, aber das ist es ja nicht. Normalerweise ist es ja oft so, dass durch ein Change-Projekt manche Aufgaben wegfallen oder deutlich kleiner werden, aber andere auch wieder dazukommen, die aber viel effektiver sind und zielführender sind. Und wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich darauf einlassen, dann habe ich das so oft schon erlebt, dass plötzlich Leute ganz neue Aufgaben machen
und die richtig gut machen, wenn sie sich jetzt mal eingefunden haben. Aber das ist genau der Unterschied zwischen einem guten Change-Projekt
und einem schlechten. Dieses Mitnehmen der Mitarbeiter.
Ja, und ich glaube auch, das ist, wenn ich so mit Abteilungsleitern spreche und wir haben auch so mal Themen, die wir umsetzen wollen, dann sage ich, okay, was würde jetzt Mitarbeiter X dazu sagen, dein Mitarbeiter im Team? Ja, der wird sagen so und so. Ich sage, na, wenn du das jetzt schon weißt, dass der sowieso den Einwand hat, denn dann kräfte den noch gleich im Vorfeld. Also jeder kennt, also klar, das kann man jetzt natürlich nicht in der Hundertschaft, ist das wahrscheinlich schwierig, aber wenn man so kleinere Teams hat, dann weiß ich ja schon, ja, wenn ich das mache, dann sagt der sowieso gleich wieder, nee, das ist ja also so und so und so. Ich sage, dann nimm das doch mit und dann kräfte das gleich im Vorfeld. Wenn du schon, weil wir kennen ja als Führungskräfte unsere Teams ganz genauso, sollten das jedenfalls kennen, ne?
Also ganz klar, da bist du auch schon wieder im Bereich der Verhandlungen. Das ist nie so weit auseinander. Deswegen ist das so ein schönes Ding, dass die Sachen zusammenhängen. Klar, ne, wenn du weißt, also du kennst deine Pappenheimer, du kennst deine Kolleginnen und Kollegen und du weißt, wie die Einzelnen drauf reagieren. Ne, manche reagieren ängstlich, manche sind Feuer und Flamme und du siehst direkt, yay, es geht los und es geht weiter voran und manche reagieren vielleicht eingeschüchtert oder sogar sauer.
Ja.
Aber die haben ja alle ihre Gründe, warum die so reagieren. Und wenn du das doch weißt, ne, dann mach dir doch eine Matrix fertig und sag dir, Mensch, auf die Einwände sag ich genau das. Das ist genau das gleiche wie im Verhandlungsgespräch, da machst du es ja auch vorher, bevor du in sowas reingehst. Ja. Du überlegst dir, was könnte dein Gegenüber sagen und meinen und darauf hast du einen Einwand. Und jetzt vielleicht dann auch nochmal das Wichtige, das überlegt man sich natürlich vorher, aber es ist auch schon trotzdem nochmal wichtig, dann nachher nachzuhaken und wirklich zu klären, sind das denn die Einwände? Oder sind das denn die Sorgen, die ich vorher angenommen habe? Manchmal sind es auch ganz andere. Also manchmal kommen da ganz neue Sachen auf und da ist auch ein Gespräch wirklich zielführend. Wirklich offene Fragen stellen, Mensch, wie geht's dir damit? Wo siehst du dich in diesem Change-Projekt? Wie stellst du dir das vor? Welche Sorgen hast du?
Das macht total Sinn.
Perfekt. Jetzt haben wir den ersten Punkt, haben wir. Jetzt haben wir die Ablehnungsphase, aber wir wollten eigentlich in die Schockphase reingehen, ne?
Ja, das ist praktisch der Schock, dann kommt die Ablehnung und dann irgendwann kommt dann doch so eine Einsicht. Also es sei denn, es ist nicht eine total blöde Idee, dieses Change-Projekt zu machen, aber normalerweise gibt es da ja gute Gründe für.
Ja.
Das heißt, irgendwann kommt diese Einsicht und man sagt, ja Mensch, okay, da scheint ja was dran zu sein und ich muss jetzt irgendwie, muss ich da jetzt weitermachen. Das ist so dieses, ich habe erstmal verstanden, dass ich da nicht drum rumkomme. Das ist noch nicht tief in denen drin angekommen. Das heißt, da ist noch nicht diese innere Einsicht, sondern mehr so ein Ding, ja, okay, ich komme da nicht drum rum, da scheint irgendwas dran zu sein und ich mache da jetzt einfach mit. So, das ist der nächste Schritt oft. Nochmal, das kann man nicht zu 100% über den Kamm scheren, jeder ist da ein bisschen anders, aber das siehst du doch schon sehr häufig. Und erst danach, wenn sich darauf eingelassen wurde, kommt die emotionale Einsicht. Und diese ersten Meter, also die sind tatsächlich entscheidend und die manchmal funktionieren die auch nur oder sehr, sehr oft mit ein bisschen Druck. Also nochmal, Change möchte ja niemand so wirklich gerne, auch zumindest nicht, wenn es bei einem selbst stattfinden soll, bei anderen immer gerne, aber nicht bei einem selbst. Du musst am Anfang einen strikten Fahrplan aufstellen und da auch ein Stück weit sagen, okay, das wird jetzt gemacht, da kommen wir nicht drum rum. Ihr seid alle herzlich eingeladen, daran mitzuarbeiten, Optimierungen reinzubringen, Verbesserungen reinzubringen, Sachen zu hinterfragen, gerne auch. Aber dass hier was geändert wird, das ist klar. Und diese erste Phase ist die holprigste. Die musst du aber sauber abschließen, bis eben zu dieser emotionalen Einsicht, das macht für mich persönlich auch jetzt Sinn, das so zu tun. Es ist wichtig, dass du dahin kommst. Erst dann, wenn du das als eine Kurve siehst, das ist so wie Berge und Täler, die du hast. Aber erst, wenn du diese Berge und Täler überwunden hast, erst dann geht es wirklich in eine Phase rein, dass du sagen kannst, okay, jetzt probieren wir's. Ne? Dass die Leute dann wirklich sagen, und oft ist es so, dass du auf diesem Weg auch Leute verlierst. Das ist, es kommt drauf an, wie hart dieses Projekt ist und wie einschneidend das Projekt ist, aber du kriegst oft nicht alle mit. Da hängt es wieder ein Stück weit vom Management ab, wie du
das sehen wirst. Am Ende des Tages musst du als Einkäufer oder je nachdem, wer den Prozess jetzt anstößt, aber wir gehen mal von der Einkaufsleitung aus oder wie auch immer, musst du einfach auch ein verdammt guter Verkäufer sein, weil am Ende des Tages verkaufst du dort und du machst Einwandbehandlung vom Allerfeinsten. Du erklärst, warum es doch das Beste ist, jetzt diesen Prozess jetzt gemeinsam durchzuziehen, was die Vorteile sind, ne? Lust und Schmerzvermeidung. Aus diesen beiden Gründen kaufen wir ja und von daher, ja.
Also ganz genau so ist das, ne? Und was hast du denn als Einkaufsleiter für ein Ziel? Du möchtest natürlich erstmal seine Prozesse optimiert werden, dass du da besser wirst, dass du da wettbewerbsfähig wirst.
Du willst aber auch deine besten Mitarbeiter behalten. Das ist
ja auch immer das große Ziel. Und wenn du dann ein guter Verkäufer bist, dann kriegst du das hin. Dass du die Guten zumindest behältst und dass die am Ende mit dir an einem Strang ziehen. Weil wenn du diese ersten Phasen geschafft hast, dann kommt irgendwann die Phase, wir versuchen es mal. Wir testen es jetzt, wir gehen da zusammen rein und dann ist das am Anfang, da gibt es die ersten Stolpersteine und da merkt man, okay, die Sachen, so wie wir uns in der Theorie ausgedacht haben, das klappt nicht so zu 100%, aber 80% sind irgendwie cool. Und dann fangen die Leute an mitzuarbeiten. Dann fangen die an, okay, dann machen wir dies hier besser, machen wir das besser. Und dann hast du, irgendwann merkst du, okay, jetzt geht's mit Riesenschritten voran.
Wenn du sie alle richtig mitgenommen hast, dann geht's eben in diese Lernphase rein.
Und dann kommt eine Erkenntnis und irgendwann ist das so fest integriert, dieser neue Prozess, dass keiner sich mehr daran erinnert, dass es irgendwann mal anders war.
Absolut.
Also die Faxgeräte nicht mehr in Betrieb. Verbindungen werden anders rausgeschickt und man denkt sich, Mensch, wie haben wir das dann überhaupt früher gemacht?
Absolut. Ich habe da auch so ein Paradebeispiel von einem Mitarbeiter, der dann gesagt hat, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen. Wo dann auch vor alle gesagt haben, doch, ab morgen wird das so gemacht. Und der hat sich so dagegen gewehrt, weil es waren alle Vorteile da. Und dann hat er das irgendwie eine Woche gemacht und dann sagt er, das war die beste Idee. Ich weiß nicht, warum ich da nicht so einsichtig war. Also manchmal darf man auch ein bisschen nachhelfen, wenn man wirklich von allen weiß, das läuft, ne?
Wenn man ehrlich ist, kennt das doch auch jeder von sich selbst. Also das hat man privat, wenn man plötzlich irgendwas neu anfangen soll. Man hat das beruflich, wenn man, ne, da sind Sachen, die sind eingespielt und man muss immer erst einen Schritt gehen und erstmal raus aus der Komfortzone. Und Leute, die behaupten, das ist immer schön, die erzählen
eigentlich Quatsch. Das weiß man, das ist immer Arbeit.
Absolut.
Aber wenn man das dann geschafft hat, dann ist das auch nachher für ein Einkaufsteam eine total schöne Geschichte. Also ich kann ja auch nur empfehlen, so ein Change-Projekt am Ende auch immer Gebühren zu feiern und vielleicht mal das ein oder andere Kaltgetränk dann noch aufzumachen und wirklich ein kleines Fest zu machen, dass man das zusammen geschafft hat und dass man da durchgegangen ist. Weil das ist ja auch dann was, wo man stolz drauf sein kann. Das ist was den Erhalt der Firma sichert. Das ist was die Arbeitsplätze sichert. Das hat man gemeinsam geschafft und das sollte man dann auch feiern. Also, es gibt nichts Schlechteres, als von einem Change-Projekt zum anderen zu rennen und keiner kriegt das irgendwie mit und am Ende wird nichts gewürdigt. Spätestens beim zweiten Change-Projekt hat man dann keinen Bock mehr. Also das muss dann muss es auch krachen am Ende.
Ja, finde ich toll. Das ist das Thema, ich glaube, die Bettina Hühnken hatte das gesagt, Einkaufsmarketing. Also dieses nach innen, ne, also das nach innen auch wirklich zu sagen, hey, guck mal, was wir geschaffen haben. Wir haben das gemacht.
Genau, also auch an die anderen Abteilungen und zu zeigen, dass der Vertrieb mal vorbeischauen kann, dass sie einfach mal sehen, was da gemacht wurde.
Ja.
Und mit sowas nimmt man dann auch plötzlich einen ganz anderen Stellenwert innerhalb des
Unternehmens. Absolut.
Weil oft hat
Es gibt Unternehmen, da hat der Einkauf einen riesen Stellenwert und hat auch ein gutes Ansehen, ist aber auch oft so ein bisschen dieses verstaubte Image, was damit einhergeht. Vor allen Dingen, wenn man die Vertriebler fragt. Das ist dann immer noch dieses Konkurrenzding. Mit sowas kann man auch ein ganzes Stück lang wirklich PR machen und sich nochmal neu positionieren.
Ja. So, von den Stufen, jetzt lass mich kurz überlegen, haben wir noch eine Stufe vergessen in der...
wir sind jetzt am Ende die Integration, das ist tatsächlich ist die letzte Stufe, die man durchläuft. Und das ist dann praktisch, okay.
Wie konnte es vorher anders sein?
Dann hat man es geschafft. Ne, dann ist es
okay.
Meistens beginnt dann irgendwann ein paar Monate später schon wieder das nächste Change-Projekt. Aber da ist es dann wichtig, das Ganze zu feiern.
Sagst du von den Prozessen her, so von den, das ist eine sehr große Frage, aber wie viel man gleichzeitig machen sollte, das hängt sehr wahrscheinlich vom Umfang ab. Aber gibt's da so aus deiner Erfahrung, wo du sagst, nee, mach mal eins nach dem anderen, parallel, vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, aber hast du da einen Wert, wo du sagst, so, das funktioniert gut in der Praxis, wenn man nicht mehr als drei macht, oder?
Das ist einfach, ich würde eins machen.
Gut.
Also das ist tatsächlich, das ist somit das Schlimmste, wenn du dich verrennst und das eine ist noch nicht abgeschlossen, dann packst du das nächste an, dann sind irgendwann alle unter Wasser und du kriegst nichts mehr richtig fertig.
Ja.
Auch da gibt es natürlich Ausnahmen, wenn du so ganz kleine Sachen hast und du hast für jede kleine Änderung, nennst das ein neues Change-Projekt, okay. Dann aber selbst die müssen eingefasst werden, bei Change-Projekten ist es ja oft so, dass du wenige Personen hast, die das umsetzen bei dir im Unternehmen. Ja. Das heißt, du hast ein Projektmanagement, das ist da stark involviert und da sind es dann oft auch wenige Personen. Der Einkaufsleiter ist irgendwie immer mit drin und dann hast du vielleicht auch noch eine Prozessbeauftragte oder einen Prozessbeauftragten bei dir im Einkauf, aber die sind immer überall mit drin. Da ist wichtig, dass du diese wichtigen Leute, dass du dir die nicht verbrennst. Wenn du immer noch ein Projekt und noch ein Projekt draufsattelst, selbst wenn es vielleicht auf den ersten Blick andere Bereiche betrifft, dann sind es doch meistens wahrscheinlich wieder diese wichtigen Stakeholder, die da involviert sind. Und wenn du die verlierst und die kriegen irgendwann sagen, boah, ich schaff's nicht mehr, dann bist du ganz schwer alle anderen abgeholt. Also die müssen brennen für so eine Sache und dürfen nicht ausbrennen.
Absolut. Und jetzt habe ich gelesen, jetzt gibt's ja das SCARF-Modell. Ist das, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das dann so das Modell mit diesem Modell fährst du die Change-Prozesse in Unternehmen oder bearbeitest die Change-Prozesse nach diesem Modell? Ich habe das vorhin noch nie gehört, SCARF-Modell. Was ist das?
Ja, das ist ein Modell, was ein Stück weit, das ist nicht von mir, ne, mein Eier kann, wenn man ein Change Manager wird, dann kriegst du das mitgegeben, so das ist das gängige Prinzip. Im Stück weit geht es darum, wirklich die Leute abzuholen. Also das, was ich gerade sagte, ist die Leute mit ins Boot zu holen und die verschiedenen Punkte zu beachten, die deinen Mitarbeitern wichtig sind. Ja, und das steht für Status, Certainty, Autonomy, Relevantness und Fairness, sowas. Das heißt, das sind die Einzelnen. Also Status ist wichtig, Sicherheit ist wichtig, die Autonomie der einzelnen Mitarbeiter ist wichtig, Verbundenheit und vor allen Dingen auch die Fairness, das ist das, was ich vorhin sagte. Mensch, sag, wie es ist. Ne? Und nicht rum. So, das sind die Punkte, die da entscheidend sind, um wirklich alle mitzunehmen.
Okay, das beschreibt also Step by Step. Also ist denn auch, also wenn man das so durchgeht denn und da sich wirklich einen Plan zumacht, dann hat man eigentlich so alle Punkte, die wir jetzt so im Vorfeld gerade schon besprochen haben. Eigentlich haben wir das SCARF-Modell jetzt schon besprochen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Im Grunde ist es da, geht's darum, wirklich jeden mitzunehmen. Und beim Status geht's darum, die eigene Wichtigkeit in Bezug auf andere. Das heißt, diese Position, die ich jetzt gerade habe, habe ich die zukünftig noch, das einmal zu klären.
Okay.
Dann geht's um Vorhersagbarkeit für die Zukunft. Das heißt, wie geht das denn in Zukunft weiter? Ne, habe ich da noch eine Rolle? Wie sieht die aus? Passt das von meiner Wichtigkeit im Unternehmen? Mit welchen Leuten spreche ich? Mit welchen Leuten arbeite ich zukünftig? Und dann ist es wichtig, noch zu schauen bei der Autonomie. Mensch, inwieweit kann ich das da mitgestalten, das Ganze? Kann ich da meine eigenen Ideen mit einbringen? Wenn ich das kann, welche Rolle spielt die dann nachher? Mit wem muss ich sprechen? Bei Beziehungen, da geht es darum, wie stehe ich gerade zu den anderen und bei Fairness am Ende, Mensch, ist das alles hier offen und ehrlich oder ist da gerade irgendeine Restrukturierung am Laufen und mir wird irgendwas erzählt, was ich so nicht unterschreiben kann. Also fühle ich mich fair behandelt gerade in diesem Moment. So, und das sind die Punkte, die haben wir im Vorfeld eigentlich alle schon besprochen. Aber das ist wichtig, um ein Change-Projekt wirklich gut durchzuziehen.
Ja, ich finde das auch wichtig, immer irgendwie nur eine Struktur zu haben, wenn man sowas angeht, dass man sich einen Plan macht und nicht einfach sagt, so los geht's, das haben wir vor und haut mal rein, sondern wirklich auch für sich so mal so eine kurze Checkliste zu haben, okay, habe ich alles berücksichtigt, das habe ich, damit es dann auch wirklich erfolgreich umgesetzt wird. Ne?
Genau, dafür ist das genau da. Wichtig dann nur auch wieder das Ganze nicht in der Theorie zu belassen, sondern das dann wirklich auch auszurollen.
Und das zu leben, ja. Ja, wenn ich ein Projekt habe, was ich starte und nicht zu Ende bringe, dann ist es, als ob ich niemals angefangen hätte. Ne?
So ist das.
Ja.
Also ich habe beides schon erlebt. Ich habe schon total tolle Projekte erlebt, auch gar nicht in meiner Rolle als Change Manager, sondern wo ich Teil des Projekts sein durfte. Die gingen genauso los, wie ich das vorhin gesagt habe, mit diesem Ruckeln am Anfang und diesem bisschen. Ne, aber nachher war das ein unglaublich gutes Gefühl, wenn sowas zu Ende geführt wurde und du hast da wirklich was geschaffen und es funktioniert plötzlich auf einmal auch nicht so, wie man sich es am Anfang gedacht hat, aber anders und vielleicht sogar auch besser. Das habe ich erlebt und das gibt eine wirkliche Befriedigung im Job und ein wirklich schönes Gefühl. Und ich habe leider auch schon die andere Variante erlebt, dass irgendwie im Kämmerlein ein Projektplan erarbeitet wurde von einer externen Agentur mit 150 PowerPoints. So, und die hielten keine 3 Tage der Realität stand. Und am Ende verschwand es dann auch wieder irgendwann in der Schublade mit dem einzigen Erfolg, dass die Agentur dann eben, also die Beratung ein paar hunderttausend Euro reicher war. Also es gibt, genau, es gibt schöne Momente in so Change-Prozessen. Man kann es auch wirklich komplett vor die Wand fahren. Man muss einfach
das richtig machen.
Ein paar Grundsätze beachten und dann los geht's. Von der Dauer von so einem Change-Prozess, hast du da auch, wo du sagst, also so ein Prozess darf grundsätzlich oder sollte nicht länger als, sage ich mal, ein Jahr dauern, weil sonst ist es zu lange, weil wir Menschen haben ja immer eine kurze Auffassungsgabe, beziehungsweise, dass wir sagen, so 3 Monate, lieber in 3 Monatshappen schneiden oder wir machen das Projekt groß und nehmen mehrere Slots rein. Was ist da so deine Erfahrung?
Das kannst du natürlich schwer sagen. Ne? Da kommt es auch auf das Projekt an. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Meilensteine wichtig sind und wirklich dieses Projekt zu unterteilen in kleine Abschnitte, damit man zum einen erstmal immer wieder kontrollieren kann, ist man denn da jetzt, wo man hin wollte und funktioniert das so, was man sich da ausgedacht hat, um dann zum nächsten Schritt zu gehen. Also wirklich jedes Mal hart, wenn es jetzt zum Beispiel Monatsschritte sind, hart dann zu schauen, ist das denn alles erreicht worden? Wenn nein, woran lag es denn? Wenn es erreicht worden ist, funktioniert es denn auch so, wie ich mir das gedacht habe? Wirklich dann nochmal einmal einen Test zu machen und danach auch kurz mit allen zu besprechen, okay, dieser Punkt, den haben wir jetzt geschafft. Ne, das, also es gibt nichts Schlimmeres, als sich irgendwie ein Jahr lang in irgendeinem Projekt zu befinden und keiner weiß mehr, wo man steht und ist das Projekt noch am Laufen oder läuft es nicht und irgendwie 3 Abteilungen arbeiten danach vorbei. Also diese Häppchen, was du gerade sagtest, das ist schon eine entscheidende Geschichte bei der ganzen Sache. Und normalerweise hat man ja eine Begleitung dabei in diesem Projekt. So, und allein da, dadurch hat man schon die Devise, mach's kurz, weil dann wird's günstiger. Also ich würde immer mit einem gewissen Druck und in so ein Projekt reingehen und auch das Ganze auch sportlich gestalten, anstatt da so einen riesen Moloch rauszumachen. Da kannst du besser dann 6 Einzelprojekte rausmachen, aber nach dem ersten muss dann auch klar sein, hat das jetzt funktioniert oder nicht. Das würde ich im Übrigen auch mit jeder Beratung vereinbaren, dass es Ausstiegsmomente gibt. Wenn man also merkt, nach Meilenstein Nummer 1, da wurde keiner mitgenommen, es funktioniert auch nicht richtig, dann macht es keinen Sinn noch für Meilenstein 2 bis 6 zu bezahlen, sondern da muss dann
ein Ausstiegsmoment da sein.
Okay, auch ein guter Ansatz, ja. Zu sagen, okay, wenn es nicht funktioniert oder wie auch immer, dann...
Ja. Das gibt's ja, ne? Dass man plötzlich merkt, oh nee, ist alles nicht so, wie wir es uns gedacht haben. So, und dann muss man eben raus. Oder das Ganze wieder verändern, aber dann darf man, muss man eben da eine Klausel drin haben, dass der wirtschaftliche Schaden auch so ein Stück weit geringer wird.
Und das war Teil 1 mit dem Einkaufstrainer Sven Bogatzki. Heute haben wir über das Thema Change Management gesprochen und in der nächsten Folge gehen wir rein in das ganze Thema Verhandlungsarten, welche Vor- und Nachteile gibt es und was hat der Sven auch für Erfahrungen gesammelt. Und wir nehmen sogar ein Feedback von einem Zuhörer mit rein. Seid gespannt auf Teil 2.